Guten Tag und herzlich willkommen zur Session Entwicklung von Office 2013 und SharePoint Apps. Mein Name ist André Salig, ich bin Senior Consultant bei Microsoft Österreich und werde Sie durch die nächste Stunde begleiten und Ihnen das neue Apps-Modell vorstellen. Ich bin genauso wie wahrscheinlich Sie ein Developer und bin im Feld unterwegs, um Lösungen zu designen, Lösungen zu entwickeln und kann somit vom Field berichten und entsprechend die Möglichkeiten und die Boundaries entsprechend aufzeigen. Was erwartet uns in der nächsten Stunde? Wir werden uns das SharePoint-Modell anschauen, das klassische und das neue Modell, und wir werden uns den Office Web Apps und Office Apps widmen und sehen, welche Möglichkeiten das neue Modell uns bietet und wo die Abgrenzungen zu bestehenden Modellen existieren. Bevor wir uns dem neuen App-Modell widmen, würde ich gerne ein bisschen auf das bestehende, auf das klassische Modell eingehen und auf die Verbesserungen, die Visual Studio 2012 mit sich bringt, um Ihnen hier auch die Möglichkeiten und die Verbesserungen im klassischen Modell etwas näher zu bringen. SharePoint 2013 bietet weiterhin das klassische App-Modell. Ja, das heißt, das Modell, welches wir im 2007er SharePoint und 2010er SharePoint hatten, ist weiterhin verfügbar und kann weiterhin verwendet werden. Das heißt, das, was Sie für 2010 entwickelt haben, müssen Sie nicht verwerfen, sondern können Sie im großen Teil wiederverwenden. Die einzigen großen Änderungen betreffen die Workflow-Möglichkeiten. Wir werden im Rahmen dieser Session darauf nicht eingehen, möchte aber nur darauf hinweisen, dass hier eventuell etwas mehr zu tun ist. Ansonsten können Sie Ihren Code so gut wie in SharePoint 2013 übernehmen. Das SharePoint Apps-Modell, ja, das neue Modell, bietet neue Möglichkeiten und andere Möglichkeiten als das alte und existiert parallel zum klassischen Modell. Das heißt, es ist jetzt keine Ablöse, sondern es existiert parallel dazu. Wenn Sie vor Entscheidungen stehen, etwas Neues zu entwickeln, dann würde ich Ihnen raten, das neue Apps-Modell in Betracht zu ziehen und auf diesem Modell aufzubauen. Visual Studio 2012 bietet eben neue Möglichkeiten für die Entwickler. Wir werden ein paar Screenshots sehen und wir werden auch in den Demos sehen, welche Möglichkeiten es sind. Kurz gesagt kann man darauf eingehen, dass es sich um neue Wizards handelt. Das heißt, hier ist die Vereinfachung für List-Definitionen, Content-Types-Definitionen sehr stark gegeben. Das heißt, hier hat man Toolings erweitert, damit man nicht mit diesen sehr, sehr komplexen XMLs hantieren muss, sondern durch einen Wizard begleitet wird und eine Liste oder ein Content-Type zum Beispiel erstellt. Das SharePoint Apps Modell bietet eben Neuigkeiten im Bereich Client-Side Object Model und es basiert primär auf dem Client-Side Object Model. Weiter sind alle Client-Side Object Models im Fachjargon CSOM genannt, über REST verfügbar und das neue Sicherheitsmodell baut auf OAuth auf. Das heißt, wenn Sie gegen Office 365 entwickeln, was wir auch heute machen werden, liegt hier das OAuth im Hintergrund für die Authentifizierung. Ja, wenn Sie SharePoint 2007 oder 2010 entwickelt haben und eine Custom List Definition und eine Content Type Definition entwickelt haben, dann können Sie sicher sich erinnern, dass es durchaus ein sehr starker und ein sehr harter Einstieg war in dieses Thema, weil man sich mit sehr komplexen und großen XMLs herumschlagen musste. Visual Studio 2012, Entschuldigung, bietet hier neue Möglichkeiten, neue Tools. Das heißt, Sie sehen hier auf dem Slide Deck eben links den neuen Wizard, in dem ich entsprechend meinen Content-Type zusammenbauen kann und aus bestehenden sowie aus meinen eigenen Columns auswählen kann. Und rechts ist das erzeugte XML. Das heißt, ich muss mich nicht mehr um die GUIDs kümmern, ich muss mich nicht mehr um die Validierung des XMLs kümmern. Da hilft der neue Wizard sehr stark weiter. Weiters gibt es auch noch einen List Designer. Das heißt, dieser List Designer ermöglicht mir genauso wie der Content Type Designer eine Liste zu definieren und zu bauen und hat auch die Möglichkeit, aus bestehenden Listen, vorhandenen Listen, so wie Tasks und anderen Listen entsprechend zu partizipieren und mir schon ein vordefiniertes Design Pattern hier zur Verfügung zu stellen. Das heißt, hier bin ich auch wiederum wesentlich schneller unterwegs, als ich vorher war. Das heißt, für eine List Definition werde ich jetzt nicht mehr ein paar Stunden brauchen, sondern bin ich in einigen Minuten bereits fertig. Gut, das war ganz kurz zum klassischen und bereits bestehenden Entwicklungsmodell, welches eben mit 2007 ins Leben gerufen wurde und mit 2010 verfeinert wurde. Wie gesagt, es gibt weiterhin, es existiert weiterhin, Sie können weiterhin App-Applications bauen, welche entsprechend in Global Assembly Cache deployen und welche Full-Trusted Applications sind. Und jetzt finden wir uns den neuen SharePoint Application Design Patterns, das ist für das neue App-Modell. Wenn wir eine App im SharePoint installieren, dann wird diese App immer in eine Subseite installiert. Das heißt, wir haben einen Begriff Host Web, ja, das ist der Begriff oder das ist die Seite, in der die App installiert wird. Und die App Web, das heißt die Subseite, wird während der Installation erzeugt. Dies bedeutet, dass meine App in einem Container läuft und ich entsprechend in diesem App-Web meine Definitionen, meine Listen, meine Klassen, meine Actions entsprechend positionieren kann. Weiterhin habe ich aber natürlich weiterum die Möglichkeiten, nach oben zu kommunizieren und in Host-Web meine Actions zu platzieren, meine App-Parts zu platzieren und so weiter und so fort. Das heißt, ich bin jetzt hier nicht mit meiner Funktionalität nur auf meine App-Web limitiert, sondern kann durchaus die Boundaries durchbrechen, muss das natürlich dann bei der Installation das auch erlauben. Das heißt, der Endanwender, der die App installiert oder der Administrator, der die App installiert, hat dann natürlich dann die Übersicht, was die App verwenden will und was sie tut, um das zu erlauben. Wie wir schon anfangs erwähnt haben, die Apps bestehen jetzt hauptsächlich und primär aus dem Client-Side-Object-Model. Ja? Das heißt, hier wurde die Klassen und die JavaScript-Methoden und Applikationen entsprechend sehr stark erweitert und stehen mir entsprechend zur Verfügung. Das heißt, ich kann eine App entwickeln, die genau im SharePoint läuft und die entsprechend deployed wird und alle Listen, Pages, JavaScript-Files etc. mit sich bringt. Ja, das heißt, ich kann hier eine SharePoint-Hosted-App installieren und erzeugen. Wir werden im Detail eingehen, welche Möglichkeiten es gibt, was eine SharePoint-Hosted-App ist, was eine externe Auto-Hosted-App ist und so weiter und so fort. Aber generell, wir werden heute auch in der Demo eine SharePoint-Hosted-App bauen und wir werden sehen, was da alles möglich ist und wo man entsprechend was tun kann. So, bestehend weiterhin sind die Farm Solutions. Ja? Das heißt, man sagt dazu Full Trust Solutions. Ja, Full Trust Solutions sind es deswegen, weil hier ein Code in Global Assembly Cache deployed wird. Die Farm Solutions können weiterhin entwickelt werden und können weiterhin in ihrem Enterprise Environment installiert und publiziert werden. In der Erfahrung hat es aber gezeigt, dass diese Farm Solutions eine der größten Ursachen für Fehlverhalten der Farmen und Fehler in den Farmen waren, weil eben hier sehr stark und sehr tief in die Farm-Konfiguration eingegriffen werden kann, ja, sei es Global Assembly Cache Deployment, Web-Config-Veränderungen, unsauberes Deinstallieren der Farm-Solution und so weiter und so fort. Und einfach aus unseren Erfahrungen aus dem Third-Level-Support hat das gezeigt, dass hier sehr viel Potenzial war, um die ganze Farm in die Knie zu zwingen. Und deswegen hat man sich auch für das neue SharePoint-App-Modell entwickelt, welches eben keinen Code in die SharePoint Farm Deployments erlaubt, der serverseitig ausgeführt wird. Ja. Das heißt, es darf in dem neuen SharePoint App Modell kein Code mehr auf den SharePoint Server direkt, also kein Server-Side Code auf dem SharePoint Server direkt ausgeführt werden. Sandbox Solutions sind weiterhin verfügbar. Ich würde Ihnen aber nicht raten, hier auf dieses Pferd zu setzen. Das heißt, die laufen weiterhin in Partial Trust, sind weiterhin verfügbar, werden aber durch das neue App Modell eigentlich abgelöst. Und ich würde auch jeden raten, der eine Sandbox-Solution entwickeln will, auf SharePoint-Apps auf jeden Fall aufzubauen, weil es hier auch wesentlich mehr Möglichkeiten gibt. Sandbox-Solutions sind durchaus limitiert mit ihren Möglichkeiten, mit Zugriffen auf Web-Objekte und andere SharePoint-Objekte. SharePoint-Apps haben hier wesentlich mehr Möglichkeiten über APIs als die Sandbox-Solutions. Ja, wie schon erwähnt, SharePoint-Apps kein Server-Side-Code mehr innerhalb der SharePoint-Umgebung. Sie haben keinen Zugriff auf die Server-Side-Object-Model. Das wird alles über das CSOM oder Client-Side-Object-Model abgefackelt. Und das ist aber der wichtigste und ein wesentlicher Punkt, den das neue App-Modell mit sich bringt. Ich kann einen Server-Side-Code außerhalb des SharePoints laufen lassen. Das heißt, es eröffnet mir Möglichkeiten für nicht nur, dass ich .NET entwickle, sondern auch andere Sprachen verwende, wie Java oder PHP oder welches Wissen ich entsprechend im Haus habe, um Lösungen zu bauen, Lösungen zu entwickeln und diese Lösungen dann entsprechend im SharePoint-Umfeld meinen Endanwendern zur Verfügung zu stellen. Das heißt, für einen Endanwender läuft die Applikation weiterhin im SharePoint, obwohl sie technisch gesehen auf einem ganz anderen Server läuft. Gut, schauen wir uns kurz an, welche Patterns für die SharePoint Application Models es gibt. Das erste ist das Client-Side-Pattern. Ja? Das heißt, ich habe hier nur deklarative Objekte. Das heißt, ich habe meine HTML-Seiten, ich habe die Möglichkeit, HTML5 zu entwickeln, CSS-Files, JavaScript und entsprechend Ajax und jQuery-Möglichkeiten. Das heißt, ich bin hier ohne Server-Side-Code unterwegs und diese App wird direkt im SharePoint gehostet. Ja? Das heißt, das ist die, die SharePoint-Hosted-App. Das Server-Side-Pattern bedeutet, dass mein Code außerhalb des SharePoints läuft und im SharePoint nur dargestellt wird. Ja, das heißt, hier haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können die Auto-Hosted-Apps verwenden. Auto-Hosted bedeutet, dass meine App automatisch im Azure deployed wird. Ja, das heißt, es ist nicht mein Azure-Tenant, den ich jetzt selber gekauft habe, sondern Office 365 kümmert sich darum, dass, wenn ich die App installiere, entsprechende Azure-Instanz hochgezogen wird und die App dorthin deployed wird. Es limitiert mich nicht nur auf den serverseitigen Code, sondern ich kann eine vollständige MVC-Anwendung entwickeln mit einer Datenbank und diese MVC-Anwendung als eine SharePoint-Anwendung deklarieren. Und wenn ich diese MVC-Anwendung mit einer Datenbank deploye und die als Auto-Hosted-App deklariere, dann wird mir entsprechend eine Instanz im Azure von der Datenbank erzeugt, wird meine App entsprechend in Azure aktiviert und ich habe die volle Möglichkeit vom Azure und habe entsprechend dann diese App im Azure gehostet. Und jeder Endanwender oder jeder Administrator, der diese App installiert, kriegt seine eigene Instanz. Das heißt, ich muss mich nicht um ein riesengroßes Rechenzentrum kümmern, wo ich entsprechend vielleicht 100 oder 200 Datenbanken pflegen muss, weil entsprechend die App von 200, 300 Leuten installiert wird. Oder denken wir weiter, wenn wir das wirklich weltweit vertreiben, dann über einen Office Store, dass die Apps bei einigen Millionen Leuten vielleicht installiert wird auf den SharePoints. Das heißt, hier wird Azure übernimmt die gesamte Hosting-Geschichte für Datenbanken, für Web-Anwendungen und so weiter und so fort. Und wie gesagt, Server-Side-Pattern bedeutet, dass ich auch entsprechend andere Technologien auch nutzen kann. Das heißt, wenn ich jetzt ein Wissen in Java in meinem Unternehmen aufgebaut habe, kann ich das entsprechend verwenden, beziehungsweise PHP und weitere Sprachen. Das Hybrid-Pattern ist ein Mix, ja, und das meiner Meinung nach wird das eines der am häufigsten vorkommenden Pattern sein. Das heißt, ich werde einen Teil JavaScript-Code haben, das heißt ein Client-Side-Pattern und einen Teil einem Server laufen lassen. Ja, und meiner Meinung nach wird das einer der häufigsten Anwendungsfälle sein. Gut, Client-Side-Pattern, das haben wir ganz am Anfang schon gesehen. Hier geht es darum, dass ich nur deklarative Objekte verwenden kann. Das heißt, ich kann meine Listen definieren und diese deployen, ich kann meine Sidepages definieren, CSS-Files für das Layouting verwenden und meinen Code in JavaScript-Files schreiben. Wie gesagt, JavaScript ist wirklich eine mächtige Sprache geworden im Zusammenhang mit SharePoint, weil das Client-Side-Object-Model entsprechend sehr erweitert worden ist. Das Server-Side-Pattern, meine App läuft komplett außerhalb des SharePoints, sei es Azure oder auf meinem IIS oder auf einem Apache-Server und wird in einem sogenannten, also in einem Art iFrame in meiner Umgebung dargestellt. Meine Seiten laufen entsprechend irgendwo anders und die Datenbanken liegen vielleicht in der Cloud oder an meinen On-Premise-Servern und es wird über das Client-Side-Object-Model entsprechend kommuniziert. Ja? Das heißt, hier bin ich Herr der Server-Side-Code und stelle entsprechend diesen Server zur Verfügung oder hoste diese App im Azure. Hybrid-Pattern, der Unterschied zum Server-Side-Pattern ist eben, dass hier nicht nur iFrame ist, sondern Custom JavaScript ausgeführt wird, entsprechend in der Host-Web und in der App-Web und ich entsprechend über Web-Services und andere Schnittstellen auf meinen Server-Side-Code zugreife. Ich kann andere Web-Services verwenden, nicht nur meine, sondern vielleicht externe Web-Services von anderen Drittherstellern und entsprechend wiederum auf Daten zugreifen, sei es SQL Server oder vielleicht sogar Oracle-Datenbank oder was auch immer. Und weiterhin natürlich, das, was das Ganze zusammenhält, ist das Client-Side-Object-Model. Gut, gehen wir zum Demo. Welches uns jetzt entsprechend, wo wir uns anschauen, wie die Apps entwickelt werden und was wir hier für Möglichkeiten haben. Gut. Wenn ich jetzt in Visual Studio 2012 ankomme, rate ich Ihnen, dass Sie die Developer Tools für Office installieren. Die liegen gerade in der Preview 2 vor. Und entsprechend, wenn Sie dann ein neues Projekt anlegen, dann können Sie App für SharePoint entsprechend erstellen. Und wir sagen, das ist eine SharePoint App 5. Klicken OK. Und hier fragt uns Visual Studio, wo wir diese App denn nur entwickeln wollen. Ja? Das heißt, wir können hier den Namen der App vergeben und entsprechend auch die URL, wo es entwickelt wird, und sagen, welcher Typ von App das ist. Das heißt, auto-hosted, nochmal zur kurzen Wiederholung, das heißt, es wird automatisch im Azure gehostet. Wenn diese App installiert wird, werden Azure-Instanzen hochgezogen. Provider-hosted, da kümmere ich mich um den Server-Side-Code, das entsprechend IIS zur Verfügung steht und das Web-Projekt dort gehostet wird. Und SharePoint-hosted-App ist eben eine App, welches nur JavaScript zulässt und deklarative Elemente zulässt. Und ein ganz wichtiger Punkt ist der, dass SharePoint 2013 durchaus einige Ressourcen braucht, wenn man jetzt lokal entwickeln will. Und hier gibt es wirklich eine sehr tolle Lösung. Sie können auf dev.office.com sich registrieren und kriegen eine Developer-Instanz im Office 365 zur Verfügung, gegen die Sie sich entwickeln können. Eine Neuerung mit SharePoint 2013 ist die, dass man nicht einfach gegen eine beliebige Site Collection entwickeln kann, sondern eine bestimmte Site Collection von Typ Development. Ja, das heißt, es soll nicht möglich sein, es ist nicht mehr möglich, dass man gegen Produktivsysteme entwickelt und dann versehentlich die Farm niederreißt, sondern man muss hier wirklich eine Developer Site Collection anlegen, welche entsprechend für Debugging und Development zur Verfügung steht. Und mit Office 365 kann man sich so eine Seite anlegen. Sie sehen hier auch einen Link, Sign up for Office Developer Site, wo Sie entsprechend entwickeln, wo Sie entsprechend auch dann die App deployen können und auch remote debuggen können. Das heißt, hier haben die Jungs von Visual Studio wirklich, wirklich eine tolle Arbeit geleistet. Das heißt, wenn ich jetzt die App dann entsprechend deploy und debuggen will, dann funktioniert das nahtlos, obwohl die App irgendwo weit weg auf einem Server entsprechend in der Cloud liegt. Gut, wir haben jetzt eine Standard-App angelegt, ja, und schauen wir uns mal ganz kurz an, was diese App so beinhaltet. Wir haben das App-Manifest, und das ist eines der wichtigsten Punkte jetzt in der neuen Office, aber auch SharePoint-App-Entwicklung. Das heißt, der General-Tab zeigt uns die Einstellung und die Visionierung von der App an. Wir können das Icon festlegen, welches dann bei der App angezeigt wird und so weiter. Das sind die allgemeinen Settings. Permission ist ein wichtiger Punkt. Wenn ich jetzt außerhalb, also quasi nach außen telefonieren will aus meiner App, ja, oder auf Ressourcen und Services von SharePoint zugreifen will, so wie zum Beispiel User Profile Service, dann kann ich das hier entsprechend definieren. Das heißt, ich kann sagen, ich will auf User Profile Services zugreifen und entsprechend mit Read zum Beispiel. Ja. Und wenn ich dann die App installiere, dann wird der Endanwender oder der Administrator, welcher diese App installiert, darauf hingewiesen, die App verlangt diese und jene Zugriffe und Berechtigungen und willst du das wirklich erlauben. Und sollte ich nicht in der Lage sein oder nicht berechtigt sein, diese Berechtigungen zu vergeben, kann ich sie auch nicht vergeben. Das heißt, ein Zugriff auf User Profile Services kann nur ein Tenant Administrator vergeben. Ja? Das heißt, ich kann nicht einfach als 0815 User einfach einmal auf eine App schreiben und auf Ressourcen zugreifen, auf die ich sonst keinen Zugriff hätte. Ich kann hier weiterhin auch Prerequisites definieren, das heißt, ich kann hier sagen, okay, wenn diese App installiert ist, muss eine andere App installiert sein, oder ich kann sozusagen voraussetzen, dass wenn diese App installiert wird, brauche ich entsprechend PowerPoint-Services aktiviert in dieser Farm, Secure-Store-Services etc. etc. Das heißt, hier kann ich durchaus sehr mächtig mit Prerequisites arbeiten, so wie man es schon aus dem SharePoint 2010 kennt, hier nur durch ein Wizard etwas freundlicher gestaltet. Supported Logis ist ein wichtiger Punkt. Das heißt, wenn Sie eine App für einen Office Store entwickeln, dann müssen Sie hier zumindest einen Eintrag machen. Das heißt, Office 365 ist ja weltweit verfügbar und somit muss man, wenn man die App entwickelt, zumindest entweder sagen, okay, ich habe Logis, die sind deutsch und entsprechend das Resource-Files dazu zur Verfügung stellen, oder es sind englisch. Ja, das heißt, weil in sehr vielen Fällen, vor allem wenn man jetzt eine App entwickelt, welche dann weltweit zur Verfügung gestellt wird oder vertrieben wird, dann wird man eventuell Resource-Files nachreichen wollen. Aber das ist einer der wichtigsten Punkte. Mindestens ein Resource-File muss dabei sein mit einer Sprache. Ansonsten wird diese App von dem Office Store zurückgeschickt. Das heißt, Sie können nicht etwas publizieren, welches keine Resource Files und keine Locals hat. Und auch ein sehr wichtiger Punkt und eine sehr große Erleichterung für die Entwickler ist folgende. Wir befinden uns jetzt in einem Browser. Die App läuft irgendwo auf einem Office 365-Account. In unserem Fall wird das so sein. Und wir wollen aus unserem JavaScript auf einen Webservice zugreifen, welches in einer anderen Domäne liegt. Ja? Das heißt, Domain-Cross-Aktivitäten und Domain-Cross-Zugriffe. Die Browser verbieten diese Aktivitäten aus Sicherheitsgründen. Und wenn ich jetzt aber sage, okay, ich habe jetzt meine App, die läuft jetzt auf meinem Office 365-Tenant und wird entsprechend dort publiziert und ich möchte ein globales Webservice ansprechen, oder Bing Webservice zum Beispiel, dann kann ich hier diese Ausnahmen protokollieren und Office 365 kümmert sich darum, diesen Request abzufangen, dann die Anfrage weiterzuschicken und entsprechend dann in meine App das Result für meine Webservice-Abfrage dann wieder zurückzugeben. Das heißt, ich muss mir nicht da irgendwie mit Tricks helfen, sondern ich kann wirklich hier die Remote Endpoints eintragen und entsprechend auf die externen Ressourcen zugreifen. Gut. Wir wollen keine Änderung sprechen. Wunderbar. So, dann schauen wir uns ganz an, wie gesagt, das ist eben die Default-Page. Ja, das heißt, wenn ich die App installiere, wird diese Page hier angezeigt. Und wenn Sie sehen, schauen wir jetzt mal kurz an, was im Content. Im Content liegen entsprechend CSS-Files. Dann wir haben Images, eben das Icon für die App, Pages. Und Sie sehen hier, das ist die Default-Page ISPX. Das heißt, das ist die Page, die wir gerade auch in dem Editor sehen. Und manche werden sich wundern, warum das jetzt auf einmal ISPX heißt. Ja, ich habe ja gerade vor ein paar Minuten gesagt, SharePoint-hosted Apps haben keine Möglichkeit, Server-Side-Code zu nutzen und diesen Server-Side-Code entsprechend auch zu deployen. Das ist auch richtig so, das heißt, Sie können hier keinen Code-Behind-File einfügen, aber man greift auf die Möglichkeiten von ASP.NET zurück, um die Masterpage-Vererbung und die Styles-Vererbung, die im SharePoint ja existieren und die weiterhin auf dem ASP.NET-Pattern aufbauen, entsprechend zu nutzen. Und deswegen sind das eben ASP-Seiten, die diesen Prozess hier erleichtern und ermöglichen. Gut. Ich würde vorschlagen, wir fügen jetzt unserer App eine Liste hinzu und schauen uns gleich auch den Wizard an. Das heißt, wir haben New Item, wir haben eine List. Wir sagen, das ist eine Quick Task List. Task List. Und fügen diese Liste entsprechend hinzu. Das heißt, hier wird entsprechend mit dem SharePoint, den wir vorher angegeben haben, das heißt, kommuniziert und da werden entsprechend List-Definitionen zur Verfügung gestellt. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, aus den bestehenden Listen zu wählen oder entsprechend Non-Customizable List auch zu entwickeln. Das heißt, wir nehmen die Tasks, sagen Finish und nach einigen Sekunden kommt entsprechend der Wizard, wo wir unsere Liste customisieren können. Ja, da haben wir schon. Das heißt, was jetzt passiert ist, er hat mir eine List-Definition anhand der vorigen Auswahl erstellt und ich habe hier die Möglichkeit, my column zu definieren und zu sagen, okay, ist das jetzt eine Single Line of Text oder ist das eine Currency, Date, Time oder ist das ein Typ, den ich selber in meiner App entwickle. Ja. Das heißt, hier sagen wir okay, das heißt, es ist fertig, wir sind fertig. Und was im Hintergrund entsteht, ist eben hier das XML, welches man aus 2010er Entwicklung kennt. Wunderbar. Das heißt, wir haben jetzt eine Liste definiert und in unserem Projekt ist eben die Liste vorhanden. Und hier habe ich die Möglichkeit, hier auch die Listdefinitionen zu gestalten. Das heißt, wie die Liste heißt und wie die URL ist und dann entsprechend die Description dazu. Was wir jetzt machen wollen, ist, dass wir diese Liste auf unserer Default Page, das heißt, wenn die App gestartet wird, dass wir diese Liste entsprechend dort platzieren. Und ich habe hier ein List für vorbereitet. So, ich gehe nur kurz und kopiere mir die URL zur Liste raus, damit eben die XSLT List für WebPad auch die Liste findet und platziere die Liste entsprechend hier rein. Ja. Das heißt, was wir jetzt machen, wir drücken hier F5. Und was jetzt passiert, die App wird kompiliert Und Sie sehen schon im unteren Bereich, sie wird automatisch in den SharePoint deployed. Das heißt, ich deploye jetzt die App direkt aus dem Visual Studio in eine Office 365 Tenant Environment. Und das dauert in der Regel so zwischen 20 und 60 Sekunden. Wir werden sehen, wie schnell wir das hier jetzt machen können. Und dann geht automatisch ein Fenster auf, EE-Fenster auf, so wie man es kennt, und man kann die App betrachten. Das heißt, was jetzt passieren muss, ja, ist, dass die App deployed wird und dass wir auf unsere App rübergeleitet werden und die Liste im Read-Only-Modus sehen. Ja, das heißt, wir melden uns bereits an, SharePoint App 5, wir sehen das, und wir haben hier unsere Taskliste entsprechend im Read-Only-Modus. Und jetzt möchte ich Ihnen einen ganz kleinen Trick zeigen, den Sie aber wahrscheinlich bei sehr vielen Apps verwenden können. Das heißt, man will ja oft, oder in den meisten Fällen will man ja die Möglichkeiten von SharePoint nutzen, vor allem die direkt editieren einer Liste in der Webpage nutzen, um hier dem User den bestmöglichen, das bestmögliche Ergebnis zu liefern. Und das kann man sehr leicht machen, indem man in diesen XSLT-List für WebPart in eine WebPart-Zone schachtelt. Das heißt, wir fügen hier einfach einen Tag drumherum. Das heißt, wir fügen eine WebPart-Page, WebPart-Zone. Ja, und das ermöglicht uns, dass wir, nachdem wir das eben jetzt fertig konfiguriert haben, ja, und die App neu deployen, entsprechend die Liste wiederum sehen, aber diese Liste dann entsprechend mit vollständiger Ribbon-Funktionalität ausgestattet ist. Ja, das schauen wir uns gleich an. Letztes Mal hat es 20 Sekunden gedauert, bis es deployed hat. Und das sollte jetzt auch nicht viel länger dauern. Und dann möchte ich Ihnen auch zeigen, was ich als ein super Feature von Visual Studio und Office 365 mittlerweile finde, dass ich, ohne dass ich die App, ja, wir sehen hier die Liste, das heißt, wir können hier direkt dann sofort ein New Item erstellen und uns entsprechend einen Task 1 hinterlegen und diesen auch speichern. Ja, das heißt, wir sehen dann die Liste entsprechend mit dem Task 1 und könnten dann weitere Felder dazu platzieren. Jetzt sage ich mal, ja, wunderbar. Und während entwickeln kommt man ja oft darauf, dass man etwas vergessen hat, das Layouting passt noch nicht ganz so und so weiter und so fort. Und hier ist wirklich, das ist wirklich toll. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt hier einfach in meinem Default ISPX, wir sind weiterhin im Debug-Modus, ja, Sie sehen hier, das ist weiterhin der Debug-Modus, wenn ich hier H1 Hello schreibe, ja, und speichere, dann kommuniziert das Visual Studio automatisch mit dem SharePoint. Sie sehen das auch, das sagt uns, okay, ich verbinde mich direkt mit SharePoint und ersetze diese Werte ab. Und wenn wir dann entsprechend unsere Seite refreshen, gut, haben wir etwas gemacht in unserem HTML, was das zerstört hat. Aber wie gesagt, Sie sehen, das sollte natürlich jetzt nicht einen Error werfen. Das heißt, schauen wir einmal, was wir hier falsch gemacht haben. Okay, nehmen wir an, wir haben etwas falsch gemacht. Dann löschen wir das, was wir verändert haben. Und dann sollte die Seite wieder funktionieren. Schauen wir, ob wir den Fehler beheben konnten. Und dann sollten wir jetzt wieder die Liste sehen. Nein, also wir haben hier jetzt einen Fehler in der App. Aber nichtsdestotrotz, das heißt, Sie sehen, hier bin ich in der Lage, mit der App direkt aus dem Visual Studio zu kommunizieren und ohne, dass ich einen neuen Deployment-Prozess starten muss. Und bei einer großen Applikation und bei der es wirklich um den letzten Feinschliff geht, ist das wirklich durchaus ein Zeitersparniswert, den man direkt in Geld umsetzen kann. Das heißt, hier muss ich nicht neue Deployment starten, schauen, dass es etwas detracted wird und neu deployed wird, sondern wirklich hier kann ich sehr schnell und sehr produktiv die ganze Geschichte anpassen. Gut, wir haben jetzt eine App erstellt, wir haben eine Liste in der App erstellt und was ich jetzt Ihnen zeigen möchte, ist eben, dass wir aus der App nach außen kommunizieren können und entsprechende Menü-Actions in der übergeordneten App platzieren können. Das heißt, in unserem Fall wird das so sein, dass wir eine Action platzieren wollen, die auf eine Dokumentenbibliothek greift und wenn ein Dokument eine weitere Action bekommt, welche unsere App in dieser aufrufen kann. Das heißt, wir gehen wieder her und sagen Add New Item. Schreiben wir hier Menu. Ja, mit dem Menu Item Custom Action. So, sagen wir ja, okay. wir wollen das auf ein List-Template platzieren und wir wollen das auf die Document-Library platzieren. Ja, das heißt, dass unsere Action im Host-Web verfügbar ist. Das heißt, wir können dann aus dem Host-Web entsprechend unsere App aufrufen über ein Menu-Item. Das heißt, wir sagen invoke action ms days und das, wo die Action hin zeigen soll, auf welche Seite. Finish. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, hier entsprechend die Action noch zu designen. Und was wir natürlich haben wollen, ist, dass wir natürlich wissen, von welchem Item wurde meine App aufgerufen. Es gibt durchaus wahrscheinlich Szenarien, in denen ich das nicht wissen will, aber in den meisten Szenarien werde ich das wissen wollen. Und das kann man sehr leicht hinzufügen, indem man einfach gewisse Elemente an die URL anhängt, welche dann vom Office, vom SharePoint entsprechend platziert werden. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, in dem Fall die List-ID und das Item, die Item-ID auszulesen. Es gibt weitere Parameter, die man mitgeben kann, die Source, woher der Aufruf kam, von welcher Seite und so weiter und so fort. Da kann ich mich durchaus damit spielen. Deployen wir das, schauen wir, ob der Fehler, der vorhin aufgetreten ist, jetzt verschwunden ist und schauen wir uns an, wie dann die Action entsprechend dargestellt wird. Das heißt, was wir jetzt machen, wir deployen die App und gehen jetzt in die Host-Web und gehen in die Dokumentenbibliothek und schauen, ob unsere Action dort verfügbar ist. So, die App ist schon bereits deployed. Ein Fenster geht auf. Und jetzt wollen wir eben entsprechend auf meine Teamsite gehen, in die Dokumente. Und auf diesem Dokument sollte entsprechend dann unsere Action existieren. Das heißt, hier haben wir Invoke Action MS Days. Und wenn ich draufklicke, dann werde ich wiederum zu meiner App geleitet, habe dann aber in der URL eben entsprechend meine List-ID, von wo meine Application aufgerufen wurde, und das Item-ID und kann entsprechend diese Seite auf dieses Item und auf dieses Element reagieren. Gut. Weiters möchte ich Ihnen kurz zeigen, wie man aus einer bestehenden MVC-Applikation eine SharePoint-App erstellt. Das heißt, wir starten das Visual Studio in einem neuen Projekt, sagen New Project, MVC, MVC 3 Web Application, so, Internet Application, ja, okay, wunderbar. Und jetzt erstellt das Visual Studio das Projekt und dann kann ich mit zwei Mausklicks kann ich dann sagen, diese App soll auch mit dem SharePoint können und diese App soll entsprechend auch im SharePoint verfügbar sein. Und das ist dieser Menüpunkt, das heißt Add App for SharePoint Project. Und was hier passiert, dass entsprechend das Visual Studio mit administrativen Credentials gestartet wird und ein weiteres Projekt hinzugefügt wird, welches entsprechend hier den SharePoint-Package hinzufügt und es entsprechend zur Verfügung stellt. Ja? Das heißt, Add App for SharePoint Project. Ja, das soll hier auf sanic-sharepoint.com deployed werden. Und jetzt haben wir entsprechend die App for SharePoint. Ja? Das heißt, das ist unsere MVC-Application. Und MVC-Application, ja, sei es C-Sharp oder VB-Application, was die dazu bekommen hat, ist eben dieser Token-Helper. Ja. Dieser Token-Helper dient dazu da, um dann die Authentifizierung zwischen ihrer App und dem SharePoint zur Verfügung zu stellen und das eben zu ermöglichen. Das heißt, hier geben wir auch nicht nur einfach eine DLL oder eine Klasse, sondern geben auch Code dazu. Es gibt dabei sehr gute Artikel, was hier alles passiert und wie Sie das anpassen können, sollten das für Sie notwendig sein und sich hier nicht oben auf 365 hosten. Ja. Das heißt, hier wirklich ein sehr, sehr, sehr einfacher und sehr toller Weg, wie Sie aus einer bestehenden MVC-Applikation eine SharePoint-App erstellen. Gut, schauen wir auf unsere Slides und rekapitulieren wir ganz kurz nochmal. Ja, wir haben uns jetzt mit dem SharePoint-App-Modell beschäftigt. Das heißt, das SharePoint-App-Modell ist nach wie vor, das alte klassische Modell ist nach wie vor verfügbar. Das neue App-Modell bietet eben die Möglichkeiten, dass ich außerhalb des SharePoints hoste, dass ich eben im Auto-Hosted, im Azure, mein Code laufen lasse und entsprechend wenn ich die App auch eine Million Mal verkauft habe, nicht mich um ein riesen Datencenter kümmern muss, wo ich die ganzen Datenbanken und Webapplikationen hosten kann. Gut, das nächste Thema ist Apps für Office. Und da schauen wir uns mal an, was das ist und welche Möglichkeiten wir da haben. Wenn man es ganz grob betrachtet, ist eine App für Office eine kleine Webseite innerhalb der Office-Applikation. Ja, im Grunde genommen ist das Control, in der die App läuft, ist ein IE-Control, welches entsprechend die App darstellt und die App entsprechend rendert. Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine App zu bauen, das heißt entweder integrierte App, die direkt im Dokument existiert, das heißt Excel-Vergleich wäre zum Beispiel ein Chart, ja, wenn man ein Chart als eine App betrachtet, dann kann man das durchaus so sehen. Und diese App, und das ist der große Vorteil, diese App läuft dann sowohl im Client als auch in Office Web Apps. Das war ja ein großer Wunsch und von der Community und von Enterprises. Das heißt, wenn ich eine App entwickle, dann möchte ich auch genauso, wenn ich jetzt im Browser mein Office verwende, über Office Web Apps die Möglichkeit haben, diese Apps zu verwenden. Es wird auf die Standardtechnologien gesetzt, das heißt HTML5, CSS, JavaScript, jQuery und REST API für den Datenaustausch. Das heißt, hier habe ich die Möglichkeit, auf bestehendes Wissen im JavaScript- und jQuery-Bereich zuzugreifen. Arten von Apps, das heißt, wir haben TaskPane-App, wir haben eine Content-App, und wir haben Mail-Apps. Ja. TaskPane-Apps sind, wie man es so oft aus den VSTO-Projekten kennt, Apps, welche entsprechend in den TaskPane ausgeführt werden, sind im Word, Excel, PowerPoint und Project verfügbar. Content-Apps sind zurzeit nur im Excel verfügbar. Das heißt, wie ich schon erwähnt habe, ein Vergleich, eine App könnte man mit einem Chart vergleichen. Ja. Das heißt, das läuft innerhalb des Dokumentes und kann entsprechend auf die Dokumenten-Properties zugreifen, auf die Inhalte in Dokumente zugreifen. Man kann Bindings setzen entsprechend, dass wenn etwas sich in einer Zelle ändert, dass auch die App darauf reagiert und so weiter und so fort. Weitere interessante Punkte sind die Mail-Apps. Die werden entsprechend im Exchange 2013 gehostet. Deswegen ist Exchange 2013 notwendig. Und das ist eine Erweiterung für Outlook und Outlook Web Access. Das heißt, wenn ich die App installiere und in meinem Exchange 2013 hoste, habe ich das gleiche Verhalten in meinem Outlook Client 2013 oder im Outlook Web App Client. Das heißt, da bin ich dann entsprechend, sollte ich auch jetzt kein Outlook haben, über ein mobiles Gerät unterwegs sein, sei es iPad, Android-Gerät oder ein Surface, bin ich in der Lage, die App genauso zu verwenden und genauso zu nutzen. Und diese Mail-Apps, bei denen werden Regeln definiert, wann die App gelauncht werden soll. Das heißt, der Platz wird nicht einfach verschwendet bei jeder E-Mail, sondern er wird nur dann belegt, wenn die App auch einen Sinn macht. Das heißt, wenn ich jetzt ein Pattern habe, wo ich sage, okay, ich weiß, dass meine App die Bing Maps nutzt und entsprechend die Adresse, die in einer Mail vorkommt, darstellt, dann sage ich, okay, ich habe ein Pattern, wie die Adresse ausschauen kann, und wenn die Adresse in der E-Mail vorkommt, dann wird entsprechend die App erst aktiviert und wird sichtbar. Sollte das Pattern nicht erkannt werden oder nicht verfügbar sein in dieser E-Mail, die ich bekomme, dann wird auch der Platz nicht verschwendet. Gut, Bestandteile einer Office-App. Wiederum das Manifest, das heißt, das sieht sich ein bisschen durch wie im SharePoint-App-Model und im Office-App-Model, dieses Manifest entsprechend hier der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Geschichte. Und hier wiederum, die App läuft nicht lokal. Ja, das heißt, das ist ein großer Unterschied zu VSTO. Und wenn man jetzt andenkt, dass man was sind die Unterschiede zwischen VSTO und dem neuen App-Modell? Das heißt, das neue App-Modell ist designed, in der aktuellen Version ist es designed, dass es für eine verbundene Welt, das heißt, dass ich online bin, dass ich entsprechend den Code ausführen kann. Das heißt, im Dokument wird nur eine Referenz auf die App gespeichert, aber die Webseite, die entsprechend dieser App existiert, die wird nicht offline zur Verfügung mitgenommen oder im Dokument integriert. Das heißt, hier definiere ich den Typ der App und definiere Office-Applikationen für die App. Und das ist ein wichtiger Punkt, das werden wir dann sehen in der Demo. Das heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit, dass ich eine App schreibe, die sowohl in Word als auch in Excel, als auch in PowerPoint oder Project gleich funktioniert. Das heißt, ich durch die neue API-Schnittstelle und die neuen Möglichkeiten muss ich nicht 4 oder 5 Apps entwickeln, für jede Applikation eine, sondern ich kann hier eine App entwickeln, die in allen Produkten entsprechend funktioniert. hier ein Beispiel für eine Taskpane-App. Ja, das heißt, hier habe ich die Möglichkeit, mit dem Dokument über die Taskpane zu interagieren. Hier ein Beispiel für eine Embedded-App. Das heißt, das ist hier Content-App im Excel. Und ich habe die Möglichkeit, hier auch die Bindings zu setzen. Das heißt, wenn sich in Zellen etwas ändert, dass das entsprechend auch dargestellt wird und darauf reagiert wird. Und hier ist die Darstellung der App im Outlook. Ja, das heißt, Sie sehen, das ist der Outlook-Client, wo ich entsprechend die App zur Verfügung habe. Und genauso schaut das dann im Web Access auf. Das heißt, die App wird entsprechend angezeigt, weil hier in der E-Mail eine Adresse gefunden wurde und diese Adresse entsprechend analysiert wurde und im Bing Maps sofort angezeigt wird. Gut. Schauen wir uns einmal das Ganze im echten Leben an. So. Ich wechsle jetzt wieder ins Visual Studio. Und wir legen einmal ein neues Projekt an, um eben eine Office-App zu machen. App for Office, wunderbar. Und das, was ich vorher gemeint habe, sehen Sie hier in diesem Dialog. Das heißt, wir haben Excel, Word, PowerPoint und Project. Und ich habe die Möglichkeit, hier auszuwählen, für welche Produkte diese App verfügbar ist oder für welche Produkte ich diese App designe. Und entsprechend lasse ich jetzt mal die gesamte Produktpalette aktiviert, damit wir auch sehen, dass es auch wirklich tatsächlich so funktioniert. Das heißt, hier klicke ich auf Finish, Visual Studio erzeugt mir das Projekt. Und wir schauen uns gleich an, wie das Projekt dann hier aussieht. Gut, wunderbar. Das heißt, wir haben hier zwei, in der Solution haben wir zwei Projekte. Einmal das erste ist diese Office App Web. Ja, das heißt, das ist unsere Webseite, die entsprechend zur Verfügung gestellt wird und wo unser Code laufen wird. Und dann haben wir das Manifest für die Office App. Und Sie sehen, wenn ich hier auf die Office Web klicke, dann habe ich die Start-Action und die Start-Action sagt mir, dass es diese App jetzt im Excel aufgehen soll. Ja, das heißt, schauen wir uns an, was die Default-App uns zur Verfügung stellt und starten wir mal die App. Entsprechend wird die App gestartet und Excel wird geöffnet und wir haben eben den Beispielcode, wie gesagt, Set und GetData. Das heißt, ich habe es hier AAA, wenn ich das jetzt reintippe und sage GetData, wird das entsprechend diese Textbox übernommen. Und wenn ich die Start-Action jetzt entsprechend ändere auf Word zum Beispiel, dann funktioniert die App, ohne dass wir eine Zeile Code ändern, genauso weiter. Das heißt, wir starten jetzt, wir haben das Setting geändert auf Word, die App wird gestartet, wird geladen und ich sage AAA, markiere den Text, welchen ich eben holen will und sage GetData und funktioniert weiterhin. Das heißt, über das Client-Side-Object-Model haben wir jetzt die Möglichkeit, wirklich mächtige Apps und sehr gute Apps zu schreiben und müssen nicht für jede Plattform, für jedes Produkt, Office-Produkt einen Branch machen, ein eigenes Projekt machen und entsprechend hier die Anforderungen zu treffen. Das ist wirklich ein sehr, sehr mächtiges Tool. Mittlerweile mit der ersten Version steht uns hier zur Verfügung. Gut. Schauen wir uns mal das JavaScript-File an, so Scripts, und wir haben uns genau das JavaScript-File und wir haben auch das HTML-File. Ja? Und was Sie hier sehen, ist eben, dass hier zum Beispiel das jQuery und die Office.js entsprechend eingebunden werden, lokal eingebunden werden. Ja? Sie haben hier aber auch die globale Office.js-Referenz zur Verfügung, das heißt, sollten denn hier neue Funktionalitäten, neue Features bzw. Bugfixes dazukommen und diese App wurde mit dem globalen Link auf das Office.js deployed, dann partizipieren die User, ohne dass sie ein Rollout oder ein Update von ihrer App herausbringen. Das heißt, hier können Sie getrost auf, also ich würde auch empfehlen, dass Sie auf Office.js auf den globalen Link hier verlinken, um einfach die Stabilität und die Neuigkeiten, die in der App eben entsprechend oder in dem Office.js deployed werden, gleich zu partizipieren. Gut, schauen wir uns mal das JS-File. Ja. Wir haben hier drei Methoden, die initial befüllt werden. Das heißt, das ist die Methode, die Initialize-Methode, ohne der die App nicht leben kann. Das heißt, das ist diese Unload-Methode, die ist, wie man aus VB oder sonst irgendwo kennt. Das heißt, die muss existieren. Und da sind unsere zwei Funktionen, um Daten zu holen und Daten zu speichern. Und wir werden jetzt entsprechend die Daten in ein Dokument laden, aber nicht nur einen Text, sondern wir haben hier andere Möglichkeiten auch, das Format der Daten, wie wir in das Dokument, in das Word-Dokument die Daten platzieren wollen, entsprechend anzugeben. Ja? Das heißt, ich werde jetzt hier meinen Schummelzettel zur Hand holen und wir werden hier Daten als HTML in unsere App platzieren. Das heißt, wir bauen das hier so ein. Ja? Das heißt, ich habe hier den Typ HTML jetzt angegeben. Das heißt, alles, was ich hier dann in das Dokument platziere, wir starten jetzt einmal das, wird entsprechend als HTML interpretiert und im Dokument entsprechend als HTML verarbeitet. Bedeutet, wenn ich hier jetzt einen ganz simplen HTML-String jetzt hier platziere und setData mache, dann ist das ein String im Dokument, welches eben fett dargestellt wird. Ja? Das ist jetzt ein ganz einfaches HTML zu Anschauungszwecken, aber hier sehen Sie, aus meinem kleinen JavaScript-App kann ich durchaus sehr mächtige Objekte hier reinplatzieren. Gut. Weiterhin habe ich natürlich auch die Möglichkeiten hier zu debuggen. Das heißt, wenn ich hier einen Breakpoint setze und die App starte, wird entsprechend auch, steht mir auch natürlich die Debug-Funktion zur Verfügung, so wie man es auch erwarten würde. Das heißt, ich kann hier anschauen, welche Werte haben die Objekte und so weiter und so fort und darauf entsprechend reagieren, wenn ich entsprechend meine App analysiere und Bugfixe und so weiter und so fort. Wunderbar. Gut, das heißt, schauen wir weiter, was wir alles hier mit dem JavaScript machen können. Und wir werden jetzt Folgendes machen. Wir werden jetzt die App starten. Und dann will ich genau zeigen, was wir schon im SharePoint gesehen haben, dass wir die App einfach, ohne dass wir aus der App aussteigen, die App verändern können. Das heißt, ich werde hier jetzt, da ich jetzt mehr Platz brauche, aus meinem Textfeld eine Text-Area machen. Ja, das heißt, hier kommentiere ich das aus und füge meine Text-Area entsprechend hinzu, speichere das und muss im Word-Dokument nichts anderes machen, als hier einfach F5 und ich habe sofort meine Text-Area schon hier zur Verfügung und kann weiterarbeiten. Das heißt, hier habe ich auch die Möglichkeiten, wenn ich dann Feintuning betreibe mit meiner App, dass ich hier entsprechend ohne dass ich das neu deployen muss, neu kompilieren muss und so weiter, entsprechend das Layouting sehr leicht anpassen kann und entsprechend hier zur Verfügung habe. Weiters haben wir die Möglichkeit, hier einen Schritt weiter zu gehen mit Objekten, welche wir in das Dokument entsprechend platzieren. Ja? Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, nicht nur Text und HTML zu platzieren, sondern wir haben auch die Möglichkeit, und das hier auch IntelliSense in JavaScript, by the way, auch OpenXML-Objekte zu lesen und zu speichern. Ja? Das heißt, hier werden wir jetzt einfach auch sowohl beim Lesen als auch beim Speichern ein OpenXML-Objekt lesen und schreiben. Und was ich Ihnen zeigen möchte, ist, dass man an Grenzen der Client Object Models für Office anstoßen, wie gesagt, man muss jetzt ganz ehrlich sagen, es ist Version 1, hat man die Möglichkeit, hier über OpenXML das Dokument so zu verändern, wie man das verändern will. Das heißt, sollte mir das Client Object Model jetzt die API nicht zur Verfügung stellen, kann ich ins OpenXML ausweichen und mit meinen XML-Definitionen entsprechend das Dokument verändern. In unserem Beispiel werden wir jetzt Folgendes machen. Wir werden hier einen Smart Art platzieren, und zwar eine Hierarchie. Ja? Und wir werden diese Hierarchie, damit wir das weiter verwenden, das ist unser Use Case ist, wir wollen vom User ein designte Hierarchie haben, ja? Und diese Hierarchie soll dann in weiteren Dokumenten über unsere App eingefügt werden können. Das heißt, der User muss in der Lage sein, diese Sachen einzufügen. Und da platzieren wir jetzt unsere Placeholder. Wir sagen, okay, das ist der Manager. Dann gibt es eine Assistant und dann haben wir Mitarbeiter 1 und Mitarbeiter 2. So, wunderbar. So, das heißt, wenn wir das jetzt markieren, ja, Und wir wollen dieses Objekt dann in unseren, wir können das weiterhin noch schöner designen, ein bisschen in unserem Ziel anpassen etc. Wenn wir das hier markieren und Get Data machen, dann haben wir hier in dieser Funktion hier entsprechend unser OpenXML Definition und können diese OpenXML A einfach unter Anführungszeichen jetzt wiederverwenden und beziehungsweise geringfügig anpassen und entsprechend einfügen. Ja. Was ich jetzt machen werde, ich werde hier in die Set-Methode einen Code einfügen. Das heißt, wir werden hier einfach durch String-Operationen den Content dieses Objektes verändern und entsprechend hier unsere Mitarbeiter wie Brian, Max, Maria und Patrick entsprechend in die Hierarchie einsetzen. Ja. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, also wie gesagt, in der realen Welt wird das natürlich nicht hart gecodet sein, aber man kann auf einen Webservice zugreifen und Daten aus einem Drittsystem holen und entsprechend hier verändern. Das heißt, sollte ich jetzt hier nicht in der Lage sein, mein Smart Art mit dem Objektmodell zu erstellen, dann bin ich in der Lage, das entsprechend hier über das OpenXML-Modell. MA1 und MA2 zu platzieren. So, wunderbar. Das heißt, wir lesen das jetzt aus. So, Get Data. Wunderbar. So, wir löschen das jetzt. Ja, das heißt, wir haben ein neues Dokument geöffnet, wir haben das Objekt vorher in einer Datenbank gecached oder sonst irgendwo abgelegt. Und wenn wir jetzt Set Data platzieren, dann haben wir entsprechend das gleiche Layouting, so wie wir es definiert haben, wo wir auch die Endbenutzer zu Rate ziehen können und oder in das Projekt integrieren können und entsprechend hier Dokumente platzieren können, dass hier das Layouting designen und wir entsprechend dann die Werte zur Verfügung stellen. Ja, das ist wirklich ein sehr mächtiges Modell, das heißt, wir können nicht nur zwischen der App und dem Office-Dokument Textdaten und HTML-Daten übertragen, sondern wir können wirklich in das Dokument OpenXML injecten und da sind dann keine Grenzen mehr gesetzt, was ich mit dem Dokument anstellen kann. Gut, schauen Sie noch kurz ein Projekt an, und zwar, das ist dieses Custom XML Timesheet. Eine sehr tolle Neuerung gibt es auch entsprechend im Custom XML Bereich. Das heißt, wenn Sie mit Content Controls gearbeitet haben und probiert haben, entsprechend Office Dokumente mit diesen Content Controls zu befüllen, war das eine gute Sache. Das Problem war aber jedoch, dass man hier keine Möglichkeit hatte, mit Content Controls sehr einfach eine Tabelle zu designen und eine Tabelle zu befüllen. Mit Office 2013 gibt es einen neuen Typ von Content Control für eine Tabelle. Das heißt, was Sie hier sehen, ist eine Tabelle. Das heißt, wenn wir hier das Monat verändern in unserer App, dann ändert sich die gesamte Tabelle. Ja? Und wirklich, wie gesagt, es gibt ein neues Content Control für Custom XML, welches hier verwendet werden kann, um einfach Auflistungen jetzt entsprechend in dem Dokument zu verändern. Und das, wie gesagt, spart sehr viel Code und sehr viel Zeit, um eine brauchbare Applikation zu entwickeln, die auf Custom XML zugreift. Wunderbar. So. Schauen wir jetzt mal wieder back in den Slides. Ja, rekapitulieren, was haben wir gesehen? Wir haben gesehen, dass wir eine App entwickeln können für Office, welche eben auf bestehenden Technologien basiert, JavaScript, HTML5, CSS. Das heißt, Sie müssen kein Office-Guru oder VSD-Guru sein, um hier eine App für Office zu entwickeln. Für mich einer der größten Unterschiede zwischen VSTO und Apps for Office ist, dass eben Apps for Office sowohl im Browser als auch im Client laufen, und auch ein nicht vernachlässiger Unterschied ist auch, dass wenn Sie VSTO entwickeln, können Sie offline die Logik mitnehmen. Bei Apps for Office ist aktuell der Punkt, dass ich jetzt eben immer verbunden sein muss. Gut, jetzt haben wir die Apps gebaut, jetzt haben wir unsere Logik und die Tests haben wir bestanden und unsere App ist bereit zum Ausrollen. Wie bringe ich das denn jetzt an den End-User? Ja? Und die einfache Antwort ist, die Apps für Office und SharePoint werden über App-Catalogs verbreitet. Ja? Das heißt, es gibt einen Office-Store, Ja, das ist der Online-Katalog von Microsoft entsprechend, wo man Apps kaufen kann, wo man Apps eben deployen kann, um damit Geld zu verdienen. Und in den Custom-Szenarien wird das entsprechend auch zur Verfügung gestellt und verwendet. Wenn ich aber jetzt eine App für mein Enterprise entwickle, das heißt, bin ein großes Unternehmen und habe eine gewisse Funktionalität in einer App abgebildet, dann will ich nicht unbedingt, dass ich diese App irgendwo in einem Public Store zur Verfügung stelle und vielleicht irgendwie verstecken muss, sondern ich habe die Möglichkeit, hier meine eigenen App-Catalogs zu bauen. Und zwar für Office-Apps sind es entsprechend SharePoint-App-Catalog und File-Share-App-Catalog. Das heißt, ich habe hier auch die Möglichkeit, die Apps über ein File-Share zu publishen und dann stehen sie mir entsprechend in meiner Office-Applikation zur Verfügung. Und die Mail-Apps werden über den Exchange-App-Catalog gepublished. Das heißt, hier brauche ich aber entsprechend auch den Exchange 2013. Gut. Was haben wir gesehen in dieser Session? Wir haben SharePoint-Apps gesehen, das heißt, die möchte ich nochmal betonen, existieren parallel zum klassischen Modell. Ja, wir haben die Möglichkeit gesehen, wie ich in der Cloud debuggen kann. Das heißt, wenn ich eine Änderung an eine App mache, dann wird sie sofort entsprechend in die Cloud übertragen. Und ich habe hier die Möglichkeit, auf bewährte Technologien zu setzen, wie JavaScript, .NET, Java, PHP. Das heißt, hier muss ich nicht meine Entwickler extra umschulen, um eine bestimmte Sprache zu lernen, sondern kann auf mein bestehendes Wissen im Unternehmen zurückgreifen. Office Apps, Webseiten in einer Applikation. Und ich habe eine Möglichkeit, wirklich eine sehr tolle Möglichkeit, hier Apps für Excel, Word und PowerPoint und Project gemeinsam und in einem Code zu entwickeln. Und wie gesagt, setzt wiederum auf bewährte Technologien, auf HTML5, CSS und JavaScript. Ja. Gut. Ja, was bleibt Ihnen noch zu tun? Entwickeln Sie eine super App, verdienen Sie die 10 Millionen und werden Sie reich. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.